Vertrauen ist immer so ein ganz besonderes, herausforderndes Ding. Und ich glaube, da gehen wir sehr, sehr unterschiedlich mit um. Und wir werden es auch heute während der Predigt so ein wenig raushören, wie viel Vertrauen wir auch brauchen, um Gottes Wort umzusetzen. Iris hat schon erwähnt gehabt, wir wollen weitermachen mit dem Jakobusbrief. Da will ich einige Verse heute Morgen weitergeben, einige Gedanken weitergeben, die mir gerade auch im Lesen dieses Abschnitts nochmal neu groß geworden sind. Und die werde ich auch dann zum Ausdruck bringen, auch da, wo ich in der Vergangenheit manchmal gedacht habe, gefällt dir das Wort eigentlich? Geht es euch auch so, dass ihr eine Bibel lest und dann plötzlich feststellt, oh, der Abschnitt, den lassen wir lieber von anderen leben, aber ich mag den nicht. Jakobus 1, die Verse 19 bis 25. Denkt daran, meine lieben Geschwister, jeder sei schnell bereit zu hören, aber jeder lasse sich Zeit, ehe er redet, und erst recht, ehe er zornig wird. Denn der Zorn des Menschen bewirkt nicht, was vor Gott recht ist. Deshalb legt alles ab, was euch beschmutzt, alles Böse, was noch bei euch vorhanden ist, und geht bereitwillig auf die Botschaft ein, die euch ins Herz gepflanzt wurde und die die Kraft hat, euch zu retten. Hört euch diese Botschaft nicht nur an, sondern handelt auch danach. Andernfalls betrügt ihr euch selbst. Denn wer sich Gottes Botschaft zwar anhört, aber nicht danach handelt, gleicht jemand, der sein Gesicht im Spiegel betrachtet und der, nachdem er sich betrachtet hat, weggeht und sofort wieder vergisst, wie er ausgesehen hat. Wer sich jedoch in das vollkommene Gesetz vertieft, das Gesetz der Freiheit, und es ständig vor Augen hat, wer also das Gehörte nicht vergisst, sondern es in die Tat umsetzt, der ist glücklich zu preisen, denn er wird gesegnet sein bei allem, was er tut. Diesen Versen wird so ein wenig auch auf unsere Kommunikation angesprochen. Miteinander reden ist eigentlich kein Problem, oder? Der eine redet, der andere hört zu. Und wenn der andere was zu sagen hat, dann redet er auch und dann hört der Erste wieder zu. Aber wir kennen das alles, dass wir in Situationen reinkommen, wo es dann manchmal auch schwieriger wird. Ich denke so an Talkshows. Manche Talkshow findet vielleicht auch zwischen uns statt. Unterschiedliche Meinungen zu einem Thema. Der eine redet, der andere redet lauter, der dritte nochmal lauter. Und irgendwann hört keiner mehr zu. Und dann muss man vielleicht mal in die Hände klatschen und sagen, Ruhe mal, wir fangen von vorne an. Kommunikation kann uns ganz schön Schwierigkeiten bereiten, wenn wir in Problemen drin sind. Und ich glaube, die Aufforderung deshalb sei schnell im Zuhören. Hinhören. Was sagt der andere eigentlich? Was will er mir sagen? Was ist das Thema, was jetzt gerade im Raum steht? Ich stelle bei mir selber häufig genug fest, dass ich nicht unbedingt abwarten kann. Gerade wenn einer langsam redet, vielleicht dann nach dem Komma noch eine kleine Pause macht, also im Reden das gesetzte Komma. Da kann schon mal passieren, dass ich dann den Satz weiterrede oder gerade meine Meinung dazu sage, obwohl der Satz noch gar nicht komplett war. Kennen wir doch irgendwoher, ne? Und wenn dann nach dem Komma was ganz anderes von mir gesagt worden ist, dann kann schon mal passieren, dass dann das Gegenüber sagt, was willst du jetzt eigentlich? Ich bin doch noch gar nicht fertig. Volksmund sagt man dann ja auch gerne, bevor du anfängst zu reden, Hirn einschalten. Manchmal muss man abwarten. Abwarten, bis das Ganze komplett ist, bis der Satz komplett ist und dann kann man mitreden. Was wird gesagt? Kommen wieder die Kommunikationsregeln zum Vorschein. Was höre ich und wie reagiere ich darauf? Und unsere Reaktion ist dann unter Umständen sehr, sehr unterschiedlich. Stellt euch vor, wir hätten einen Feuerwehrmann hier unten im Haus, der sehr, sehr emsig wäre. Meint ihr, die zwei Kerzen würden noch brennen? Feuer, Feuer, Feuer. Das muss gelöscht werden. Ich sage jetzt der Übereifrige. Ich hoffe, die gibt es nicht, dass man da trotzdem auch in seiner Gegenwart einen Adventskranz anmachen darf. Ganz ehrlich, wie hörst du zu, wenn du jemanden zuhörst, den du magst? Dass man doch aufmerksam, wohlwollend. Und sobald da vielleicht jemand ist, den man nicht so sympathisch findet, der einen vielleicht sogar verletzt hat, dem hören wir vielleicht auch aufmerksam zu. Aber mit der Prämisse, an welcher Stelle kriege ich jetzt gerade wieder eine geklatscht, oder? Man ist da mit Vorbehalten belegt. Und so glaube ich, dass dieses Thema Hören und Reden uns immer wieder beeinflusst und dass wir da auch ganz, ganz unterschiedlich reagieren. Was meint Paulus damit, Jakobus damit? Unser Reden kann dazu führen, dass der Nächste in Zorn gerät. Unser Reden kann dazu führen, dass wir dem Nächsten so auf den Keks gehen, dass dadurch ein Streit entsteht. Und dann, wenn ich richtig hinhöre, wenn unser Innenohr irgendwas von sich gibt, was das, was wir hören, überhaupt nicht aufnehmbar macht, dann wird es schwierig. Ich denke zum Beispiel an einen Menschen, der Tinnitus hat, ständig irgendwo ein Innengeräusch hat, Pfeifen, Rasseln. Du kannst dann darüber reden, was du willst, du musst das erstmal übertönen. Und Menschen, die mit dieser Situation behaftet sind, dass sie aus irgendeinem Grund in diese Tinnitus-Geschichte reingeraten sind, die haben gerne einen Geräuschpegel um sich herum, damit dieser Tinnitus übertönt wird. Und ich glaube, so ein Tinnitus in uns kann dafür sorgen, dass wir dem Nächsten gar nicht mehr richtig zuhören können. Und dann reden wir auch schneller, übertönen den schneller. Jakobus fordert uns dann in einem Vers schön hier auf, deshalb legt alles ab, was euch beschmutzt, was böse ist. Und ich denke, das ist das, was manchmal in unserem Ohr sitzt, dieser kleine Tinnitus, der im Umgang mit dem Nächsten Probleme aufwirft. Wo wir mit negativen Gedanken dem Nächsten begegnen und uns dann fragen, was passiert da gerade? Wenn wir herausgefordert sind, abzulegen, dann sind wir damit dran. Wo bist du Menschen begegnet, die du nicht so magst, aber die unbedingt mit dir reden wollen? Die unbedingt mit dir im Kontakt sein wollen, weil sie dich sympathisch finden? Und dann machst du vielleicht einen Bogen drumherum und denkst, nee, will ich nicht. Schaffen wir das abzulegen? Den Menschen trotzdem frei zu begegnen? Ich verrate mal was ganz Persönliches. Ich war gestern in Dortmund. Auf den Eintrittskarten zum Fußballspiel stand dann drauf, bitte keine Fankleidung vom gegnerischen Club anziehen. Ich saß nämlich in der Dortmunder Kurve und das hätte nicht gut ausgesehen, wenn ich dann Fortuna-Schal angehabt hätte. Und ich denke, das sind so kleine Beispiele, wie können wir Konflikte hochbeschwören, wie können wir so runterhalten. Der Verein möchte haben, dass Ruhe im Stadion ist und keine Konflikte aufkommen, nur weil da einer einen falschen Schal anhat. War ein schönes Spiel übrigens. Geht bereitwillig auf die Botschaft zu, steht hier in dem Vers mit drin. Ich frage mich manchmal, welche Botschaft meinen wir jetzt? Meinen wir dieses immerwährende, im Ohr klingende, du sollst, du musst, du darfst nicht? Ich bin so aufgewachsen eigentlich immer wieder mit diesem Punkt, du musst das und das tun, du musst dem und dem entsprechen. Und wie häufig habe ich Dinge gemacht, wo ich dann gedacht habe, naja, machst du das jetzt, weil ich das will oder weil es jemand anders will? Und ich glaube, an den Stellen, wo wir die Botschaft hören, wo wir sie in unser Herzen einpflanzen lassen, dann ist es so leicht, das zu tun, was Gott will. Klar, wir leben in einer Tradition. Wir leben in einem Umfeld, wo wir gewisse Dinge aufnehmen, in denen wir leben. Und ich finde auch gut, dass gewisse Dinge sich schön an uns, wo wir uns anpassen können. Aber ich glaube, wenn wir die Botschaft von Gott hören, dann glaube ich, dass da Dinge in uns passieren, die Neues machen. Für mich war diese Botschaft, wenn du was hörst, dann handel auch danach, ansonsten betrügst du dich. Immer so ein Punkt, wo ich gedacht habe, wie viel Druck muss ich eigentlich noch aushalten? Kennt ihr das auch? Unter dieser Rubrik, du sollst, hatte ich immer wieder diesen Gedanken, wenn du jetzt nicht das, was du Sonntag gehört hast, am Montag umsetzt, bist du kein Christ. Dann betrügst du dich schon wieder. Ging es euch auch so schon? Das war das, was mich immer und immer wieder verfolgt hat und wo ich mich dann gefragt habe, warum drückt das dich so? Je länger ich mich mit dem Wort Gottes beschäftige, und das mache ich nicht nur, weil ich hier sonntags predigen darf, sondern das mache ich auch, weil ich weiß, dass Gott zu mir reden möchte. Und das passiert nicht nur Sonntagmorgens, wenn wir hier im Gottesdienst sind, sondern das passiert Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, wenn du zu Hause die Bibel liest. Je länger ich das aufnehme, desto mehr merke ich, alles, was ich unter diesem Druck heraus tue, das wird mich nicht frei halten. Da kommen wir im letzten gelesenen Vers von diesem Abschnitt zu. Gott möchte uns in eine Freiheit haben, die ihn ehrt. Das bedeutet aber auch, dass ich in der Beziehung zu ihm leben muss. Nicht nur am Sonntag. Das geht am Montag weiter. Und ich weiß von Christen, die das so zu ihrem Motto auch gemacht haben, mein Beruf hat nichts mit meinem Glauben zu tun. Ist das wirklich so? Ich finde das schlimm. Weil ich denke, gerade diese 8 bis 10 Stunden, die wir im Beruf sind, die machen uns aus. Da sind wir mit Menschen mehr oder weniger nah zusammen. Und genau da dürfen wir leben, was in uns ist. Und wenn wir die Botschaft gehört haben, wenn wir sie im Herzen aufgenommen haben, werden wir sie von Montag bis Samstag leben und uns freuen, wenn wir am Sonntag hier zusammen sind. Was ist die Botschaft? Was ist das, was dich ausmacht in dieser Botschaft? Und ich habe in der Vorbereitung einen schönen Abschnitt gefunden, der mir das nochmal so deutlich gemacht hat, wie wichtig es ist, vielleicht an die Anfänge zurückzugehen. Ich wurde an das Schma Israel erwähnt. Ihr kennt es vielleicht, habt es vielleicht in Erinnerung. Moment, jetzt klicke ich mal gerade dahin. Irgendwo ist meine Präsentation durcheinander gekommen, da ist sie. Fünfte Mose 6, die Verse 4 bis 9, höre Israel, der Herr unser Gott, der Herr allein, du bist, und du sollst den Herrn deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf deinem Herzen tragen und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Und du sollst sie zum Zeichen auf deine Hand binden und sie sollen dir zum Erinnerungszeichen über den Augen sein. Und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Schon wieder dieses Du sollst. Aber ganz am Anfang, und darauf kommt es mir an, diese Aussage, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Wenn wir diese Ausrichtung haben auf diesen Herrn, da ist kein anderer Gott. Wir haben das vorhin in dem kleinen Clip über die Bibelliga gesehen. Thailand, ein Land, in dem der Buddhismus ganz vorne steht. Wir glauben, dass unser Gott der wahre Gott ist, der Gott, den wir anbeten, der Gott, dem wir folgen. Und ich glaube, gerade in diesem Punkt Anbetung liegt der Schwerpunkt der Botschaft, dass wir unser Leben Gott unterordnen, mit ihm unterwegs sind und ihn anbeten und nur ihn allein. Wie ist es mit deiner Liebe zu Gott? Wie ist es mit deiner Liebe zu dem Rettergott, der dich gerufen hat, der dich erlöst hat? Das Volk Israel hat leider nicht immer dieses Schma Israel für sich in Anspruch genommen. Wer die Geschichte des Volkes Israel weiter beobachtet, der sieht, da gibt es immer wieder Zeiten, wo sie nichts mit Gott zu tun haben wollten, sich abgewendet hatten und nichts mit ihm zu tun haben wollten. Haben wir ein Recht, auf das Volk Israel zu zeigen? Oder zeigen so ein paar Finger zurück? Wie oft haben wir Stellen in unserem Leben, wo wir nicht so nah an Gott dran sind? Und Gott fordert uns heraus mit diesen Versen: Höre, Israel, der Herr, unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft. Alles soll auf ihn ausgerichtet sein. Wisst ihr, dieses Zwischenspiel, das ist so maßgeblich. Gott hat dich so unendlich lieb. Mich übrigens auch. Gott hat sein Volk Israel lieb. Er ist nicht von ihnen gewichen, selbst wenn sie ihre eigenen Wege gegangen sind. Und Gott bleibt derselbe, der er ist. Und für ihn ist es keine Anstrengung, uns zu lieben. Wenn man liebt, dann kann passieren, dass Dinge anstrengend werden. Aber letztendlich tut man es doch gerne. Wieder dieses simple Beispiel, wenn deine Frau dir dann sagt, kannst du mal bitte den Müll raustragen? Dann sagst du von Herzen, wo ist der zweite Eimer? Ich habe noch eine freie Hand. Oder? Oder knurrst du erst mal? Aber das ist ein einfaches Beispiel. Es gibt ganz andere Beispiele, die dann ein bisschen schwieriger sind, wo man dann sich herausgefordert fühlt. Und wenn es deine Frau ist, dann machst du es vielleicht gerne. Oder wenn dein Mann etwas von dir erwartet als Frau, dann tust du es gerne, weil da Liebe ist. Und wenn wir uns irgendwann mal Liebe versprochen haben, gerade in der Ehebeziehung, dann will man das ja eigentlich auch unter Beweis stellen. Und ich glaube, Gott hat genug Beweise geliefert. Und in diesem Abschnitt aus Jakobus 1, da werden wir herausgefordert, nicht nur auf die Botschaft zu hören, sondern zu handeln. Und ich möchte nicht an diesem schlechten Gewissenbeispiel nur hängen bleiben. Ich fände das, das hat seinen Platz, gerade dann, wenn ich nicht auf der Spur bin, dann darf ich mich daran erinnern, halt, ich habe da was gehört, ich soll das auch tun. Aber ich möchte den Fokus darauf legen, wenn mein Herz eine Anbetungshaltung hat, dann werde ich am Montag bis Samstag ein Leben führen in der Anbetungshaltung, weil mein Herz dem entspricht. Weil mein Herz gehört hat, weil es da eingepflanzt ist, werde ich dementsprechend handeln. Nach dem Motto, wes das Herz voll ist, das geht der Mund über. Ihr kennt den Spruch vielleicht. Das, was im Herzen ist, das kommt raus. Als ich dann gestern so diese ganzen Gesänge im Stadion gehört habe, ganz in der Nähe von der Borussia, manches konnte ich verstehen, manches nicht. Ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe mich dann gefragt, wie sieht das eigentlich in meinem Herzen aus, bin ich so ein Fan Gottes, dass ich das so rausschreien kann, wie die Dortmunds-Fans das rausschreien? währenddem die gespielt haben, gingen diese Gedanken mit durch meinen Kopf durch. Und ich glaube, die gingen da durch, weil da was in meinem Herzen eingepflanzt ist, mit der Sehnsucht behaftet, meinen Gott anzubeten mit meinem ganzen Leben. Und ich sehne mich danach, dass es noch mehr kommt. Das Volk Israel ist aufgefordert gewesen, die Botschaft selbst den Kindern einzuschärfen. Ich habe ein schönes Bild gefunden. So sieht das dann aus. Ne? Im Schma Israel werden sie aufgefordert, das Wort Gottes in sich zu tragen. Und in Israel, das sieht man auch heute dann, wenn die Gebetshaltung ist, dass sie sich die Gebetsriemen umlegen, die Tefillin, und dass sie dann dieses kleine lederne Schächtelchen oben am Kopf haben, wo dann aus der Tora Verse drinne stehen. Sinnbildlich halten sie sich immer wieder in Erinnerung, da ist Gottes Wort und das sollen wir verinnerlicht haben. Das sollen wir mit uns tragen, hier rein äußerlich. Aber das sollte deutlich werden, wir tragen es in diese Zeit hinein. Und mir war das so sehr bewusst geworden, als wir dann durch Israel gegangen sind. Wir hatten das hier nur ganz vereinzelt gesehen gehabt an der Klagemauer. Aber wenn man durch die Straßen geht und die orthodoxen Juden sieht, die sind weithin zu sehen. Und wie oft hat man sie dann gesehen, dann hatten sie das Tora-Büchlein in der Hand. Das war für mich immer ganz schön anzusehen, weil ich dann immer wieder diesen Bezug auch zu so einem Bild hatte. Da wird was gelebt, rein äußerlich sichtbar. Wie weit das im näheren Umfeld von den Menschen dann auch gelebt wurde, das kann ich nicht zu sagen. Aber ich glaube, dass Gott uns herausfordert, dass die Botschaft, die in uns ist, aus der Anbetungshaltung heraus auch gelebt wird. Und da liegt für meine Begriffe diese Herausforderung, in der wir leben dürfen. Nicht nur zu hören, sondern Täter zu sein. Und das kommt nicht daraus, dass ich Montag früh mit einem schlechten Gewissen aufstehe, schon in dem Denken, passiert heute genau das, was ich tun soll. Dass ich montagmorgens aufstehe mit dem Bewusstsein, ich darf einen Gott lieben, weil er mich liebt. Ich darf mit diesem Gott in diesen Tag hineingehen, darf in meiner Familie, in der Nachbarschaft, in der Schule, im Beruf, da wo ich hingestellt bin, seine Botschaft hineintragen. Und das nicht aus einem Zwang heraus, sondern aus dem freiwilligen Bezug, weil ich ihn, den Retter, liebe. Weil diese Botschaft in mir verankert ist. Und ich glaube, dass wir darin wirklich immer wieder Erinnerung brauchen. Ich weiß nicht, welche Erinnerungswerte du dir zu Hause hinlegst, damit du weißt, ich sollte Bibel lesen. In dem Schma Israel, ich erwähne es nochmal, wurde gesagt, schärfe es deinen Kindern ein. Und ich nehme nur mal das kleine Beispiel, wenn du deinen Kindern sagst, lies die Bibel, es ist wichtig, dann müssen sie dich Bibel lesen sehen. Das Vorbild muss da sein. Wenn das nicht da ist, dann denken die vielleicht, oh ja, wenn der nicht liest, warum soll ich denn lesen? Und wenn du dann vielleicht irgendwo die Bibel aufgeschlagen liegen lässt, dann sieht es in deiner Familie mindestens mal dein Umfeld, da liest jemand. Ich meine, wenn nach 3 Tagen die Seite langsam verstaubt, dann merkt man, da ist doch nicht gelesen worden. Jetzt haben wir ja alle mittlerweile Smartphones, wo die Bibel drauf ist. Da kann die Bibel schon nicht mehr verstauben. Aber wird die Bibel dann auch gelesen oder wird dann was anderes geflippt? Ich möchte uns herausfordern, setzt euch Merker. Ich trage seit vielen Jahren so einen Merker an meiner rechten Hand. Nennt sich Ehering. Ich brauche den nicht unbedingt, um mich täglich daran erinnern, dass ich verheiratet bin. Aber ist doch immer wieder ein kleines Erinnerungszeichen, ich bin verheiratet. Und wenn ich irgendwo hingehe, dann kann jeder sehen, okay, der ist vergeben. Da muss ich mich nicht dran machen. Und so glaube ich, dass es auch Merker gibt, die du dir zu Hause irgendwo positionieren kannst, wo du sagst, okay, ich brauche jetzt meine Zeit mit Gott. Häufig ist im Terminkalender nicht unbedingt nummeriert, zeitlich festgenagelt. Aber wie ist es mit deiner Zeit mit Gott? Ist die im Kalender drin? Morgens, mittags, abends, je nachdem, wie du es am besten hinbekommst. Damit es eine Leichtigkeit wird, Täter seines Wortes zu werden. Und das wünsche ich dir, das wünsche ich mir, das wünsche ich uns, dass wir in der Freiheit der Kinder Gottes wirklich die Botschaft weitergeben. Ich möchte kurz zusammenfassen. Mit einer Frage beginnen. Erleben deine Mitmenschen Jesus in dir? Weil die Botschaft, die in dich hineingepflanzt ist, das ist Christus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Die soll sichtbar werden. Ich will nicht müde werden, diese Aussage in mir zu haben und sie auch zum Ausdruck zu bringen. Erleben die Menschen in deiner Umgebung, dass du Jesus mit deinem Leben ehrst. Und da gibt es so viele Dinge, wo Menschen irgendwo meinen, sie könnten Anstoß an uns nehmen. Ja, wir werden zum Anstoß. Aber dieser Anstoß, der soll dazu dienen, dass Jesus verherrlicht wird. Machst du den Unterschied dort, wo du bist? Bist du der Unterschied an der Stelle, wo du arbeitest, wo du lebst? Oder ist es gar nicht auffällig, dass Jesus in dir ist? Nur ein Beispiel: Sind wir bereit, dem armen Menschen zu begegnen? Der, der an die Seite gestellt wird, der, den man nicht mag, sind wir bereit, den Menschen zu begegnen? Und ich finde es klasse, den Einsatz, den Dirk und Mario mit dem Segenszimmer hier machen. Ich finde es klasse, dass wir hier Waffeln essen dürfen, der Erlös da wieder für sorgt, damit andere ein Weihnachtsfest bekommen, was sie sich sonst vielleicht nicht gestalten können. Und so glaube ich, dass wir das auch viel, viel stärker noch in unsere Umgebung hineintragen dürfen. Und jetzt die Herausforderung. Triff die Entscheidung, Täter des Wortes zu sein, indem du Gott in allem ehrst, und das tust, was Gott von dir erwartet. Wenn du die Entscheidung schon getroffen hast, dann lass dich immer wieder neu daran erinnern. Lass sie dich festigen, dass du dranbleibst an dieser Entscheidung. Weil es gibt da jemanden, der ist ganz dolle daran interessiert, dass es nicht passiert, dass du es nicht umsetzt. Der Feind möchte, dass du ja schön klein und geduckt bleibst, und dass du kein Vertrauen hast, dass das Wort, was du weitergibst, beim Nächsten ankommt. Und da ist wieder diese kleine Rückblende zum Anfang, die Kerze des Vertrauens. Ich glaube, dass an der Stelle häufig genug wir den Mund halten, weil wir nicht Vertrauen haben, dass das, was wir sagen, beim Gegenüber hängen bleibt und zur Veränderung führt. Und da wünsche ich uns viel, viel mehr Vertrauen auf das, was Gott in uns hineingelegt hat, dass es Spuren bei dem Nächsten hinterlässt. Zielrichtung bei dem Ganzen ist und bleibt, wir haben Advent. Jesus kommt wieder. Und darauf soll unser Leben ausgerichtet sein, diesem wiederkommenden Jesus zu begegnen. Und das wird dann ein Freudenfest werden. Und da wollen wir haben, dass noch viel, viel mehr Menschen dabei sind. Die werden durch uns hinzugezogen, durch unser Zeugnis, durch unser Leben und manchmal auch durch die Worte, die wir reden. Aber unser Leben soll das Zeugnis sein, wo die Menschen eben nachfragen, was ist Sache. Amen.